So, und herzlich guten Morgen. Ich hoffe, dass ihr alle etwas geschlafen habt und ausgeschlafen seid, mehr oder weniger. Aber trotzdem ist jeden Morgen, auch wenn man nicht so gut geschlafen hat, frisch. Der Morgen selbst ist so, das ist Tatsache. Und auch die Natur erwacht und es ist ja nicht so schönes Wetter, aber trotzdem ist es so, dass Tage anfangen und am Ende, dann schläft alles ein und am nächsten Morgen ist es auf einmal wieder hell. Auch haben wir hier zu tun gehabt mit dieser Technik und die heutige Technik geht ja immer mehr also über Funk. Also ich hatte sie mir lieber einfach direkt mit dem Kabel, dann funktioniert das einfach. Das ist ja übertragen gesehen ja auch eine ganz wichtige Sache. Wir meinen auch, dass Gott immer mehr nur, oder Hauptsache nur, über Funk, das heißt unsichtbar, zu uns spricht. Und nicht mehr analog oder über ein Kabel oder über das direkte Wort Gottes. Die Erwartungen verschieben immer mehr. Und wir sehen, wie diese Funkverbindungen gestört werden können, viel leichter als eine Kabelverbindung. Natürlich, wenn ein Kabel kaputt ist, geht es nicht. Aber Funk ist irgendwie anfällig und da kann was zwischenfunken. Und das ist auch im geistlichen Bereich der Fall. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir miteinander auch dieses Wort aus Richter betrachten, diese Unterscheidung haben und auch uns da was sagen lassen durch diese Geschichten. Die Bibel selbst ist das Wort Gottes. Und natürlich müssen wir dann auch fragen, ja, wenn da steht, dass dieses Volk in Abfall war und steht, sie handelten böse, dann ist das kein Gebot, ja, dass wir auch böse handeln sollen. Im Gegenteil, wir müssen natürlich das Recht einordnen und sagen, wir sollen eben nicht böse handeln. Ich sage das ganz bewusst, solche Dinge, weil diese Dinge, die die Bibel enthalten, auch manche schwierige Geschichten, wie die Geschichten im Richterbuch, die kann man nicht einordnen. Und da kommt man zu einer Verschiebung, auch in der Theologie, dass viele sagen, das Wort Gottes ist in Heilsdingen sicher und inspiriert von Gott, aber in vielen anderen Dingen eben nicht, sind es nur Geschichten. Und das sagen die evangelikale Bibelausbildungen heute. Ja, ich spreche noch nicht mal von der liberalen Theologie. Ja, das ist einfach eine Entwicklung, die so weit geht und immer schneller, dass man abfällt von einem klaren Verständnis, dass die ganze Schrift von Gott inspiriert ist. Und da gehe ich aber von aus, und deswegen würden hier in den Seminar schon sehr viele Menschen überhaupt nicht sitzen, weil sie sagen, der Mann, der ist der Fundamentalist. Ja? Nur weil ich auf ein Fundament mich stütze und die sagen, das Fundament ist wackelig. Ja? Das kann man nicht so glauben. Und das ist eine riesen starke Entwicklung, wenn wir heute zu dem zweiten Richter übergehen, Ehud, Linkshänder Gottes, an den Göttern vorbei, ist das Thema, dann wie das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, auch mit einfließen lassen. Wir sollen auf diese Geschichte hören und schauen, was es uns in dieser Zeit sagt. Richter 3, Vers 12. Wir haben den ersten Teil von Richter 3 schon die Geschichte von Othniel gelesen. Und Othniel war ja gestorben. Und da war wieder Abfall und Strafe Gottes. Das heißt, wir gehen in einen neuen Kreis, einen neuen Zyklus ein. Die Söhne Israels taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Und das Böse tun, betone das immer wieder und ich werde es immer wiederholen, ein zweierlei Aspekt ist geistliche Sehen, sie beteten anderen Göttern an oder taten es auch teilweise ohne, dass sie es ahnten, das heißt, sie meinten Funkverbindung offen, offen für alles, kamen andere Götter mit hineingefunkt und sie merkten es vielleicht zunächst mal gar nicht. Nun, erstmal diese eine Seite, geistlich und dann auch physisch oder leiblich, materiell. Das heißt, sie fingen an zu sündigen, gegen Gottes Gebot zu handeln. Immer die beiden Aspekte wollen wir auch da in diesem Bösen, was sie taten, uns vor Augen malen. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Wieder gesagt, dass Gott nie ein Feind oder ein Richter von anderer Seite schickt, das heißt ein strafender Richter, wenn nicht ein Grund vorhanden ist bei uns. Das heißt auch alles Gericht, was über uns ergeht und alle Schwierigkeiten, die wir heute auch erfahren, haben wir selbst mit verschuldet. Und Richter 3, Vers 13, er sammelte die Söhne Ammon und Amalek und, um sich, zog hin und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Söhne Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Und dieses Bild in der Kinderbibel ist interessant, so wie ein Faust Gottes. Ja? Und hier ist die linke Faust herausgeholt, ja? Weil Eglon, also Ehub, Linkshänder war vielleicht, dass Gott jetzt mit links gestraft hat. Also, er hat also mit links ausgeholt. In eine kleine witzige Verbindung in diese Zeichnung. Nun schauen wir mal die Geschichte an. Wir hatten ja die Bedrängnis, die durch Kushan Rishathaim, ein Mesopotamier, und dieses mesopotamische Volk war sehr groß. Es war eine große Übermacht. Und Kushan Rishathaim heißt ja doppelte Bosheit als Übersetzung. Und nun war das vorbei. Sie hatten 40 Jahre Ruhe gehabt und nun kam Eglon von Moab und hat mit Ammon und Amalek, diese beiden Völker zusammen, diese Teilen von Israel bedrängt. 18 Jahre. Und nach diesen 18 Jahren oder schon in diesen 18 Jahren entwickelte sich Ehud und hat von Gott aus sich einen Plan einfallen lassen. Und das Interessante ist, dass nach Ehud, nach diesem Tat, den wir jetzt auch gerade betrachten werden, 80 Jahre Ruhe gab. Nun, ob es komplett Ruhe war, das bezweifle ich, aber es ist doch eine sehr, sehr lange Zeit, dass nicht mehr eine direkte Bedrängnis von außen kam. Wir haben jetzt hier nach dem Zweiten Weltkrieg 70 Jahre Ruhe. 70 oder? Nee, es ist auch schon 80 Jahre, ja. Nun, die 80 Jahre gehen vorbei und wir werden immer gottloser, vielleicht wird wieder Unruhe kommen. Das ist aber etwas, was auch von innen aus geschehen soll, das wollen wir in der späteren Stunde noch betrachten. Nun sendet Gott den zweiten Richter Ehud. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud. Nun, so hat er ausgesehen. Ulkig. Den Sohn des Gera, einen Benjaminiter. Und es ist sehr wichtig, dass diese Stammesbezeichnung da steht, auch in dem weiteren Zusammenhang des Richterbuches, auch in dem Kontext, dass dieses Richterbuch vielleicht auch einen großen Absicht hat, nämlich den Stamm Benjamin als minderwertig und den Stamm Juda als mehrwertig darzustellen. Das hört sich komisch an, aber in diesem Fall durchbricht die Schrift, es soll, dass Ehud als Benjaminiter, als ein Richter, als ein guter Mann sich herausstellt. Das heißt, es ist nie definitiv, alle Benjaminiter sind falsch, und das werden wir in der zweiten Hälfte von heute Morgen miteinander hören, aber hier war ein guter Mann. Und so war ja auch Saul oder Paulus im Neuen Testament ein Benjaminiter. Und das ist eigentlich schön zu sehen, wie die Schrift das immer wieder auch ausgleicht und sagt, Dinge sind nie definitiv, dass wir sagen, ein Volk oder ein Stamm ist so. Nein, das sind Ausnahmen. Die Söhne Israel sandten durch seine Hand ihren Tribut an Eglon, den König von Moab. Nun, diese Aussage Linkshänder ist wichtig an dieser Stelle. Warum wichtig? Nun, weil es da steht. Und wenn das da steht, dann muss die Schrift eine Absicht damit haben. Dann will die Schrift uns etwas damit sagen. Und einerseits physisch, materiell, das war wahrscheinlich eine Hilfe, dass er diese Aktion hat durchführen können. Wir werden es gleich sehen. Andererseits auch geistlich gesehen. Da werde ich auch ein wenig darauf zu sprechen kommen. Ehuds Plan. Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge. Das Wort Gottes ist ein, oder wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, also, wir werden auch sehen, dass die beiden zusammenkommen. Wort Gottes und diesen Tat. Das gürtete er unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Rechts, ja, das ist von hinten gesehen. So, ja, okay. Also wichtig ist die rechte Hüfte, dann konnte er mit links anfangen, fassen und rausziehen und zuschlagen. Ja, das war ungewöhnlich, weil normalerweise hatten alle Krieger an der linken Hüfte ihr Messer oder Schwert und haben es so rausgezogen und zugezogen. Und deswegen war das Linkshänden wichtig, das war eine Ausnahme. Und es könnte auch sein, dass die Moabiter die Leute rechts oder an der anderen Seite abgetastet haben, weil das üblich war und da war nichts, war alles frei und da haben sie an der anderen Seite eben rechts, eben links abgetastet. Rechts war eben nicht abgetastet, weil da hat man normalerweise eben nicht das Schwert. Es ist wichtig, vielleicht, dass das eine Rolle mitgespielt haben kann. Das kann man sich dabei denken. Und er überreichte Eglon, den König von Moab, den Tribut. Da steht nicht, ob er das links oder rechts gemacht hat. Und der König war froh. Ja? Die Soldaten standen dabei, also er hat seine Pflicht getan. Der Eglon zeigt ihm das ganze Tribut und es steht ja auch etwas weiter, dass nicht er allein war, das war jetzt eine ganze Gruppe, die das alles auf Eseln und was Kamelen dahin gebracht haben. Das war eine Riesenmenge an Dingen, die da gebracht wurden. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Das ist wichtig. Warum? Weil es das steht. Ja. Ja? Und wenn es da steht, dann ist es wichtig. Also verstehen wir, dass wir so anfangen zu denken. Ja? Wenn wir die Schrift studieren, dann müssen wir sagen, das steht da, also ist es wichtig. Also wir würden sagen, ja, warum wird das gesagt von Linkshänder und Fett? Nein, wir müssen das als wichtig auffassen, weil Gott wollte, dass das da steht. Und wir müssen darüber nachdenken, was bedeutet das? Nun, Herr Fettemann, Füllerei. Das hat er betrieben bestimmt, er hat ja viel Tribut bekommen, konnte sich wirklich damit vollmachen und war auch ein Mann, der das gerne hatte wahrscheinlich, macht aber letztlich leer und führt zu Selbstentleerung. Man Füllerei betreibt, nicht nur mit Essen, sondern auch mit anderen Süchten, dann wird man immer leerer und muss sich mit immer mehr füllen. Und dann reicht ein Teller voll nicht. Man muss einfach sich bedienen können und zugreifen können. Nun, so wird Füllerei jetzt äußerlich gesehen dargestellt. Aber gestern haben wir 5. Mose 32, 15 gelesen. Jeschurun wurde nun fett und schlug aus. Du wurdest fettig und feist und er verwarf den Gott, der ihn gemacht und verachtete den Fels seiner Rettung. Das heißt, dick, fett ist nicht nur etwas, was äußerlich ist, sondern auch etwas, was innerlich ist. Und dazu beiträgt, dass diese Fülle eine Lehre zu Gott darstellt. Nun komme ich erstmal auf Geistliche. Buddha wird häufig als ein dicker Mann dargestellt, weil viele Kulturen tatsächlich meinen, dass ein guter Körper eben einen dicken Bauch hat. Wir meinen das im Allgemeinen nicht. Aber da sehen wir, dass das so dargestellt wird, nicht nur füllig, sondern auch freudig, mit einer Art weltlichen Spaß, wird Buddhismus präsentiert. Aber inwendig ist es absolut leer. Buchstäblich. Nun, ich habe damit damals mein Leben verbracht. Ich war nicht dick. Mir hat diese Leere immer leerer, immer dünner gemacht. Ausgezehrt, buchstäblich. Aber ich habe angenommen, dass diese Aussage, die auch hier unter uns populär geworden ist, eben diese Aussage, alles in Buddha, dass das eine Realität ist. Ja? Sogar Fußball in Buddha. Das ist ein Bild, was bei Bayern München aufgenommen wurde, vor einiger Zeit. Denn die Bayern haben einige Zeit mit dem Buddha gelebt. Und der Klinsmann, der das reingeführt hat. Nun, da wollte er auch das sagen, Buddha ist gut, Buddha ist freudig, Buddha gibt Erfolg, gibt den Sieg. Nun hat es nicht immer geklappt damals. Aber so ist ihr Glaube und vielen glauben nicht direkt an Buddha, aber finden Buddha gut. Der sagt ja nichts Negatives über dies und jenes, der hat nicht so Gebote, meint man, die Gebote sind schon da. Aber man meint, bei Buddha geht alles. Und da macht man gerne mit. Alles in Buddha? Nun, diese Aussage ist auch durch Geschichten des Buddhismus bestätigt. Diese Geschichte ist vielleicht bekannt, so ein Gleichnis, wo ein Elefant da beschrieben ist, dann einige blinde Männer, die an den Elefanten gestellt werden und dann jeweils, wo sie stehen, den Elefanten komplett anders beschreiben. Und viele haben andere Deutungen dafür, aber der historische Buddha hat genau diese Beschreibung genommen, um zu sagen, die blinden Männer, das sind die anderen Religionen. Die sehen nur einen Teil, einen dicken Bauch, eben dick, oder ein Schwanz, der Elefant ist wie ein Seil oder ein Schlauch vorne, also eben ganz unterschiedlich. Den Bein, ein Baumstrom, so ist den Elefant, das Ganze, die Religionen. Aber Buddha sah alles, den ganzen Elefanten. Und so ist eben dieses alles in Buddha, in diesen Religionen, nicht nur Buddhismus, sondern auch Hinduismus, wir werden das später auch noch sehen, gelebt, da wird alles aufgenommen. Wenn ein Hindu und ein Buddhist, ein Hindu ist noch klarer, sagt Christus, ja, haben wir auch in unserer ganzen Götterreihe aufgestellt. Wir integrieren. Es ist ein Teil. Und ihr seht das so und wir sehen das so, ist egal, dann ist es gut. Aber wenn du sagst, alleine Christus, dann ist es offen aus. Nun, das einnahmende Wesen aller anderen Religionen und damals auch die kanaanitische Religionen waren so, wir nehmen ein. Und wir haben es gestern ja auch gehört, dass eben das die Kanaanisierung bedeutete, dass man die anderen Völker verschlucken wollten und für sich dann gebrauchen, sodass sie dadurch noch größer werden. Das Hetz-Sutra, der historische Buddha, ich habe es schon immer wieder in Vorträgen gesagt, ist diese Aussage des Schülers des Buddha, Shariputra, gewesen. Da sagte der Buddha Shariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer. Daher Shariputra gibt es in der Leerheit keine Empfindungen, keine Wahrnehmung, kein Bewusstsein, keinen Körper, keinen Geist. Das ist leer. Alles ist leer. Leer. Füllerei, alles einnehmen. Und dann sagen, es ist leer. Das ist der geistliche Hintergrund des Buddhismus. Und diesen Hintergrund spielt eine viel größere Rolle, als was wir meinen in unserer Gesellschaft. Nun, da kann man sehen, wie leer ich war. Leer und offen für alles. Und da kam einiges. Nämlich Dämonen und Geister, die mich noch leerer machten. Wenn man die Konsequenzen davon sieht, ich darf einige sagen, alles Sichtbare ist im Wesen eine Illusion. Es ist nicht wirklich da. Alles entstand aus dem Nichts, alles soll zurückkehren ins Nichts, sich auflösen wie ein Tropfen im Ozean. Wir werden dann ein Tropfen, Ozean ist dann die Erleuchtung, die Leere. Dieser Urzustand des Nichts sei Glückseligkeit. Kommt dann diese Fülle rein und so wird es präsentiert. Jede Person ist im Wesen niemand. Buddha ist erwacht zu diesem Niemandsein, zu diesem Zustand der Leere. Und das ist so ein bisschen die Konsequenz von dieser Aussage. Nun, interessant ist, dass es in Afghanistan früher Buddhismus gegeben hat und dass im März 2001 diese Riesenstatuen, eine war 56 Meter hoch und andere 38 Meter hoch, diese Statuen, die in etwa im 3. Jahrhundert nach Christus aufgebaut wurden, wurden da eben zerstört. Dynamit angelegt und alles war weg. Nun, es war natürlich eine Riesenbeleidigung für die buddhistische Welt einerseits, aber auch für alle Welt. Wie könnte man solche Kulturgüter, diese Buddha-Statuen, die sind so alt und so weiter, und so lebt man, das ist ja nur Kultur. Aber die Moslems haben immer schon in ein kriegerisches Verhältnis zu den Buddhisten gestanden, die Buddhisten zu den Moslems. Weil die Moslems diese Lehre mit 2e nicht akzeptieren. Und sie sagen, gibt Allah, die ist nicht leer, die ist wenigstens da, auch wenn er weit weg ist, aber sie wollen das nicht stehen lassen. Und sie gehen so vor, wie es im Alten Testament der Bibel auch hieß, vernichtet die Götzenbilder. Gar nicht so leicht. Steht das an im Neuen Testament? Aber da gehen sie vor, man könnte sagen, sie holen ihre rechte Faust heraus. Doch deswegen gerade erklären, was das bedeutet. Aber sie geben im Buddhismus ein Knockout. Dabei sind sie noch nie mehr, immer nicht voll von Gott. Aber das wurde das also damals zerstört. Nun haben sie versucht, das aufzubauen. Aber das hier ist nur eine Projektion. Das ist alles, was sie bisher zustande gebracht haben. Sie wollen natürlich dran, aber die Taliban lassen natürlich niemand dran, da ein neues Buddha-Statue aufzubauen. Aber das haben sie hingekriegt, unter viel Schutz und so weiter, dass sie da mit Licht und Projektion ein digitales Buddha-Statue in diese Wand hinein projiziert haben. Hier nochmals die Sache Licht, also diese dunkle Felsenwand. Da oben sind so Höhlen, da haben damals Menschen wohl gewohnt gehabt und so weiter. Damals war Afghanistan also buddhistisch. Nun will ich jetzt ein bisschen philosophisch auf eine Betrachtung dieser Welt eingehen. Ich habe neulich etwas gelesen von einem Mann, Charles Taylor, der sagt, es gibt grundlegend zwei Ansätze, diese Welt zu betrachten. Und hat er mit schwierigen Worten, es war ein Wissenschaftler, der Taylor, beschrieben. Eine heißt Mimesis. Und dieser Ansatz versteht die Welt als mit einer Ordnung und einem Sinn versehen. Daher steht der Mensch vor der Aufgabe, diesen Sinn zu entdecken und sich auf ihn einzustellen. Die Welt hat einen Sinn. Wir erkennen das nicht gleich, aber wir müssen ihn entdecken. Da gibt es verschiedene Formen, wie man den Sinn dieser Welt entdeckt. Christentum ist an sich ja auch so ein Ansatz. Islam ist sehr auf Ordnung und Recht in dem Sinne eingestellt. Eine andere Richtung, wie die Welt betrachtet werden kann, heißt Poiesis. Das sind nicht Worte, die man sich merkt, aber es geht mehr um das, was da dahinter verstanden wird. Diese Richtung sieht die Welt als Rohmaterial an, aus dem sich das Individuum Sinn und Bedeutung erschaffen kann. Das heißt, diesen Sinn steckt nicht in diese Welt, sondern wir müssen diesen Sinn erstmal aus dem Rohmaterial heraus kristallisieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und diesen Charles Taylor beschreibt die Geschichte der westlichen Kultur als Übergang von einer vorwiegend mimetischen Sicht der Welt zu einer primär poesischen. Poesischen. Hast du das? Nein? Ja, er meinte, das ist ein falsches Wort, aber die hat die I da weggehalten. Ja. Und die I hast du ein falsches Wort? Ja, egal. Ja. Manche Korrekturen sind zu Recht, aber bei diesem Fremdwort war es eben etwas anderes. Er gemeint, es sei poetisch gewesen, aber das war es. Also, Konsequenz dieser Wandlung in der Kultur, die Person findet keinen automatischen Sinn mehr in seiner Welt. Gestern Abend gesagt, früher war es keine Frage, was man machte. Der Sinn lag einfach daran, dass man in Arbeit des Vaters einfach weitermachte und das machte, was er gemacht hat, und man hat gelernt und dann hat man es entwickelt und weitergegangen. Da hat man Sinn drin gefunden. Punkt. Heute ist es nicht mehr. Das Selbst ist demnach Sinn entleert und macht sich auf die Suche. Nun, wenn das in den normalen Dingen und Abläufen nicht mehr zu finden ist, muss man sich auf die Suche machen. Und ich war so ein Suchender damals. Ich wusste nicht, wo ist nun Sinn? Das Selbst fühlt sich mit den Elementen der Welt. Das heißt, alles, was für Elementen da sind, das heißt, Elemente sind Teile der Welt, tut man für sein Welt dann also zusammenstellen und meint dann, darin Sinn zu finden. Es ist damit überfordert, aber diese einzuordnen. Und gerade Kinder schon wird gesagt, du kannst wählen und so weiter, sind völlig überfordert. Das ist etwas, was man gar nicht erkennt, aber man meint, das ist gut. Alle Kinder sollen frei wählen, ob sie Jungen und Mädchen sind oder was auch immer. Sie wählen können, auch was sie wollen, was sie essen sollen und so weiter. Das ist einfach so, wo es hingeht. Das Selbst verliert sich in den Elementen dieser Welt. Verliert sich drin. Es weiß nicht mehr, was zu wählen. Es versucht, diese für sich wirken zu lassen, die Elemente. Es ist aber orientierungslos und wird immer leerer. Das ist die Entwicklung der Zeit. Man füllt sich und wird leer. Das ist ein kleiner Hintergrund dieser Aussage, dass eben diesem König fett war. Paulus sagt in Galater 4, Vers 8 und 9, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Das war, bevor sie Christen wurden und Heiden waren. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden, denn Gott ist auf euch zugekommen, mitten in diesen Nicht-Götter-Glaube. Wie aber, sagt Paulus, den Christen, die sich bekehrten, weil Gott sie angesprochen hatte, wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück? Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Was ist mit Elementen gemeint? Zunächst mal biblisch. Im Kontext dieser Aussage, das Erste, was Paulus hier gemeint haben muss, dass die Elemente die Gesetze sind. 2. Korinther 3, Vers 6. Die Buchstabe tötet, das heißt die Buchstabe, diese einzelnen Gesetze, und sagt, halte dich genau so daran und so weiter, wie die Juden auch praktizierten, das tötet. Der Geist aber macht lebendig. Das heißt, wenn du das gesamte Gesetz in Elemente herausholst und sagst, halte das, dann bist du in Ordnung, dann irrst du, dann wirst du nur mehr Lehrer. Zweite, die Götze der Heiden. In diesem Zusammenhang auch deutlich in den Kontext zu sehen, Jeremia 14, 22 sagt, gibt es unter den Nichtigkeiten der Nationen Regenspender? Er hat gestern diese Geschichte von Elia und Ahab und den Baalspriestern zitiert, sie haben kein Regen gespendet, obwohl die Menschen meinten, dass Baal Regen geben kann. Aber Gott hat ein Wort gesagt, nein, kein Regen durch Elia. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Und die Baalspriester konnten machen, was sie wollten. Baal hat kein Regen gespendet. Punkt. Dann, alles sind Elemente. Wie es in Prediger 1, Vers 2 sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Alles besteht aus dieser gottlose oder nicht göttliche Elemente oder Teile. Das ist, was ja hier nun ausgesagt hat. Ich gehe ein bisschen weiter im Denken, weil ich denke, wir können das weiter verfolgen, was Elemente alles sind. Und an dieser Stelle ein bisschen philosophisch, die Elemente des Lichts zum Beispiel sind Wellen und Teilchen, alles kompliziert, aber so wurde es in der Wissenschaft herausgefunden. Also Eck hat mir gesagt, verstehe ich überhaupt nicht, was du damit Elemente meinst und so weiter. Vielleicht ein Beispiel, was sie besser verstehen kann. Elke zum Beispiel liebt es, die Wohnung schön einzurichten. Ja? Und nun, wenn du eine Wohnung einrichtest, dann hast du, ich glaube, Tamara versteht das auch, ja? Also, da hast du bestimmte Teile, ja? Also einen Schrank und einen Tisch und eine Lampe und so weiter. Das sind die Elemente, die dann eine Wohnung schön aussehen lassen, ja? Ich glaube, Elke versteht es jetzt, ja? Also, auf jeden Fall, dann kann man damit beschäftigt sein, schöne Elemente zu finden, sodass die Wohnung immer super, immer schön aussieht. Und dann ist man so mit diesen Elementen beschäftigt. Ja, gerade vorher war ein Top-Angebot von einer super Lampe und die mussten wir noch vor unserem Seminar noch kaufen und so weiter. Das wurde alles in die Wege geleitet, weil das Gesamte ja, musste jetzt dadurch aufgeschönert werden. Also bald wird unsere Wohnung super sein mit einer tollen Lampe. Nun, ich will jetzt die Elemente ja, ein bisschen deutlich machen. Ja, dass wir sagen, wir haben bestimmte Elemente, die zusammengefügt ein Ganzes bieten, aber man kann so mit diesen Elementen beschäftigt sein, dass das ein und alles ist. Schläft man nicht, oh, wie wird das sein und wird das passen und so weiter. All diese Dinge. Nun, ich gehe mal tiefer, denn die Wissenschaft will ja wirklich, die Wissenschaft will ergründen, was sind dann die Elemente? Wo stützt sich das darauf? Können wir das Licht erkennen? Und man kann diese Teilchen des Lichtes gar nicht wahrnehmen. Kein Mikroskop kann es wahrnehmen. Aber nur durch bestimmte Experimente kann man herausfinden, dass das Licht, und da hat Einstein auch dazu beigetragen, Teilchen haben muss. Bis dahin haben sie fast festgestellt, dass Licht aus Wellen besteht. Und dann haben sie gesagt, durch Experimente, beide sind wahr. Also mussten sie beide haben. Zwei Elemente, Wellen und Teilchen. Weiter die Elemente der Natur, eben Erde, Wasser, Feuer und Luft. Das ist eben, was die Esoterik auch konkret so lehrte. Das sind die Elemente, die Elementenlehre, wo die Esoterik sich zum Teil auch darauf gründet. Und schon sehr früh eine Rolle spielte. Und sagt aber, Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem, die sogenannten Elemente, geworden ist. Nun gibt die Schrift uns eine ganz andere Anweisung. Wir sind beschäftigt, die Elemente zu ergründen, aber das Leben oder auch die Materie ist nicht aus diesen Elementen zusammengestellt. Sie ist durch Gottes Wort, der Geist ist ins Leben gekommen, ins Dasein. Das ist eine unglaubliche Aussage und stellt alle Wissenschaft auf den Kopf. Denn die Wissenschaft will ergründen. Die Bauelemente der Welt sind Moleküle, Atomen, Quanten. Das wird dann auch spirituell wiederum aufgegriffen, dass die Quanten auch heilen könnten oder dass man Quantenheilung ausüben kann. Aber alle beziehen sich auf diese Elemente, die nichtig sind. Und wenn es sie schon gibt, wir können annehmen, dass sie gibt, hat Gott diese Elemente durch sein Wort ins Leben gerufen. Und wenn man dann die Atome sieht, also hat man in der Mitte das Proton und da die Elektronen drum, die dann wie um eine Art Sonne sich drehen. Das heißt, ein Molekül oder ein Atom ist wie ein kleines Universum. Das ist unglaublich. Wenn man das fasst, dann denkt man, okay, wo sind wir eigentlich beschäftigt? Petrus sagt, 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Des Tages Gottes Willen werden die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Das wird so geschehen. Selbst diese Nicht-Elementen werden dann ins Gericht durch ein Feuer absolut ausgelöscht. Das heißt, die Atomen, alle diese Elemente werden durch ein Feuer verbrannt werden, ein Feuer Gottes. Wir erwarten aber neue Himmel und eine neue Erde. Also aufgrund von ganz anderen Elementen. Wiederum von Gott geschaffen. Nun, dann kann man sagen, die Kernelemente von uns Menschen sind Gene, DNA und mRNA. Diese Dinge werden jetzt auch betrachtet und man möchte ganz klar zum Kern der Sache gehen. Gentechnische Veränderungen waren bisher an lebenden Organismen verboten. So zitiere ich hier Faktum. Von diesem Verbot ist seit einer Änderung des Gentechnikgesetzes von 2008 jetzt der Mensch ausgenommen. Beachten wir das. Ja? An Tieren dürfte man nichts gentechnisch hier in Deutschland verändern, aber Menschen wohl. Ist unglaublich. Ja? Also, und jetzt habe ich noch eine Aussage. Warum kommt das jetzt nicht? Naja, also auf jeden Fall, die letzte Aussage kommt nicht. Naja, gut, aufgrund von diesem Gesetz konnte nun die letzte Impfwelle jetzt stattfinden. Sonst hätte diese Impfart auf DNA und mRNA gegründete Impfung nicht eingesetzt werden können. Aber weil sie das vorher schon verändert haben, dürfte das ja geschehen an den Menschen. Also im Grunde dürfte man also ein Tier, wenn man es jetzt ernst nimmt, diese Impfung nicht geben. Aber das wurde natürlich auch nicht alles gehalten. Dann die Bausteine der digitalen Welt, die sogenannten Bits und Bytes. Und da kommen wir jetzt hin, dass wir auch eine digitale Identität haben, laut Professor Klaus Schwab, wo er sagt, dass es um eine Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen wird. Diese Verschmelzung, diese drei, ist interessant, weil vielen jungen Menschen gehen schon längst davon aus, dass sie eine digitale Identität haben. Also wenn man ihnen ihr Mobil da wegnimmt, ja, dann ist es wie wenn sie ja, bald sterben teilweise, ja, weil sie darin ihre Identität haben. Ja, wir lachen darum, aber das ist einfach Fakt geworden. Ja. Diese digitale Identität soll nun zusammengeführt werden. Das heißt, diese Handys sollen nun in unser Physisch hineingelegt werden. Und da geht es rein hin und das wird eben zu dieser Änderung der Identität, weil hier sehen wir den Professor, wie er das jetzt zum Ausdruck bringt, dass man komplett neu verändert wird, diese Änderung, die an unsere Identität ergeht. Nun, das war ein kleiner Exkurs zu dieser Aussage, dass eben Eglon eklig fett war. Trotzdem leer. Ehuds Plan. Es geschah, als Ehud mit der Überreichung des Tributs fertig war, da entließ er das Volk, das den Tribut getragen hatte. Und da steht es, was ich schon sagte, das waren die, die alle diese schweren Lasten getragen haben, die zu Ehud gebracht wurden. Das heißt, es war ein ganzes Volk mit ihm. Die ganze Abgaben seines Volkes dahin gebracht haben. Und sie seufzen, denn es war eine richtig knechtische Sache, dass sie das alles abgeben mussten und ihre besten Produkte zu dem Eglon führen mussten. Aber er entließ das Volk, so dass er alleine zurückblieb. So dass er nicht mehr vielleicht so stark untersucht war. Und vielleicht war es da so gewesen, dass sie dieses Volk, was da kam und Eglon das an gab, hier hast du es, alles ist abgetastet haben, gerade die rechte Seite, aber nicht vor allen Dingen die linke Seite abgetastet. Ist da ein Schwert oder ein Messer, sodass die Rechtshänder alle das gemacht haben, aber die andere Seite nicht. Und Egon hat gemerkt, hey, das geht gut mit meinem Schwert. Das haben wir nicht entdeckt. Und hat diesen Plan schon entwickelt gehabt und folgt diesem Plan. Er selbst aber kehrte bei den Götterbildern, die bei Gilgal sind, um und sagte: Ein geheimes Wort habe ich an dich, König. Ich weiß nicht, ob ich es so getragen gesagt habe, aber schon mit einer gewissen Autorität, dass der König offensichtlich sehr beeindruckt war. War er nicht voll und zugleich auch leer und wollte vielleicht, nachdem er sich körperlich gefüllt hat, geistig füllen mit ein Wort, ein geheimes Wort aus einer anderen Welt? Vielleicht funktioniert das. Vielleicht werde ich da durchstehen und komme zur Ruhe in meine immer größere Leere. Mein Bauch fühlt sich so leer an. Und er sprach still. Und er brauchte nur das zu sagen. Es ist fast ein, man könnte sagen, religiöses Wort. Still. Ich will meditieren. Wie Buddha. Und sie gehen alle hinaus und respektieren diese Aussage. Still. Da gingen alle, die bei ihm standen, von ihm hinaus. Und da kam Eglon, denn der durfte nun sein leeren Bauch füllen mit ein geheimes Wort, wie es da heißt. Und so geht Ehud weiter. Er kam zu ihm herein, als er gerade in dem kühlen Obergemach saß, das für ihn allein bestimmt war, wo er seine meditative Stunde hatte, oder auch seinen Toilettengang, wie auch immer. Und Ehud sagte: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Wow, ein Wort Gottes. Eglon wusste, dass Ehud von dem Volk der Juden war und dass es einen großen Gott gab hinter den Juden, das wusste er. Und den zu hören, das war nochmal was Interessantes. Und Ehud stand auf vom Sitz. Jetzt sagt das Wort Gottes. Jetzt bestätige mich doch einfach, dass ich jetzt ein göttliches Wesen bin. Schau mal in meine Größe, mein Bauch, meine Fülle. Und nun soll das auch geistig bestätigt werden, sodass ich dann auch an der Seite voll werde. Ich bin ein Avatar. Ich bin ein erleuchtetes Wesen. Nun, was ist ein Avatar? Ursprünglich ist ein Avatar etwas, was aus dem Sanskrit abgeleitet ist und Folgendes bedeutet: Es bedeutet Abstieg, das heißt, was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdischen Sphären bezieht. Der Begriff wird im Hinduismus hauptsächlich für die Inkarnationen Vishnus verwendet. Ein Avatar ist also eine direkte, unmittelbare, göttliche Inkarnation zu einem bestimmten Zweck in einer bestimmten Zeit. Wow, wie man so ein Guru sein kann, hat einen großen Auftrag Gottes. Vielleicht sogar das israelische Volk, was schon so viele Jahre mir gedient hat, auch einzuverleiben in mein moabitisches Königreich. Das mag doch gewaltig sein. Dann bin ich hier, das vom Himmel herabgegebene Gottheit, und die Völker der Heiden haben in ihr Gottesverständnis den König immer an diese Stelle gestellt. Auch die Ägypter glaubten, dass die Pharaonen göttlich waren und dass das eine Realität war. Menschen und Lehrer oder Meister gehen zu Gott. Avatare kommen direkt aus Gott, ist die Aussage. Direkt aus Gott. Nun, da mag jetzt eben der Eglon vielleicht sogar so eine Botschaft gehabt oder so einen Gedanke gehabt haben. Nun kommt eine Botschaft, ein Wort Gottes, das ganz wichtig ist. auch in der Geschichte von Esther war da ihr Gegner, wie heißt ihr nochmal, der Haman, der meinte, als er extra eingeladen wurde, nun, was? Und der König sagte, wer ist da im Hof? Und er wollte jemand suchen, der Mordechai ehren würde. Und sagte, wer kann nun geehrt werden als nur ich? Ich bin so gut, ich bin so anerkannt. Diese Gedanke im Heidentum, ich, mein Selbst, ich. Nun etwa 300 vor bis 200 nach Christus entstand diese Mythologie der drei Götter. Eine war Brahman, das ist im Hinduismus so, und der zweite Vishnu. Brahman ist Schöpfer oder Kreator, Vishnu ist Erhalter, und Vishnu hatte mehrere, das ist ein Bild so von Vishnu, Avatare, Rama, Krishna, manche beschreiben sogar Buddha als ein Avatar von Vishnu. Shiva als Zerstörer, mit Devi als Muttergöttin, Kali als Todesgöttin, als Inkarnationen von Shiva, die Zerstörer. War Buddha ein Avatar oder war er ein Mensch, der durch Schlangen geschützt wurde? Erkennen wir diese Schlangen oberhalb von Buddha und erkennen wir auch die Schlangen oberhalb von Vishnu? Unterhalb und oberhalb. Aber die oberhalb, siehst du? Aber Buddha oberhalb sehen wir diese Schlangen. Und auch unterhalb. Ja, beide. Also, natürlich war Buddha ein Mensch, der dann nach Erleuchtung strebte, wie er sagte.
Ja, Avatar ist ja jetzt bei uns schon länger. Oh, danke. Avatar ist ja schon längere Zeit bei uns populär. Es gab ja diesen Film und den haben sehr viele gesehen, auch natürlich Christen, und waren begeistert von diesem Film. Und warum ist das jetzt gerade in dieser Zeit modern oder warum kommt das jetzt gerade hoch? Ich habe eine Zeitung bekommen, diese war von 1990. Und da stand schon, die Welt erwacht zum Avatar. Ja? Die Avatar Times. Also aus dieser New Age Zeit heraus ist dieses Denken gekommen. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, oder ich sage es in jedem Seminar, was wir haben, und das, die es immer da waren, die wissen das, die kennen das. Was sagt die Esoterik? Der Mensch ist göttlich. Und seine eigentliche Natur ist göttlich. Und darum ist es nicht zufällig, dass in dieser Zeit das Denken, jetzt kommen hier die Avatare, oder wir können selber Avatar sein, dass das jetzt kommt. Man kann dann Kurse belegen, um ein Avatar zu werden. Hier sehen wir, dass es andersrum geht. Im Hinduismus glaubte man, ein Avatar kommt direkt von Gott, ist direkt was Göttliches, kommt runter. In der Esoterik glaubt man, ich kann mich hocharbeiten, ich kann zum Avatar werden. Und da kann man in diesem Kurs, Avatar steht da in dem Kursangebot, ist ein dreiteiliger Kurs, der dich in die Erforschung deines eigenen Glaubenssystems führt und dich mit Werkzeugen ausstattet, mit denen du verändern kannst, was du verändern willst. Du kannst das habe ich gestern Abend auch angedeutet, du kannst das visualisieren, du kannst Botschaften an den Kosmos geben und so weiter, dann wirst du bekommen, was du willst. Du musst nur weit genug entwickelt sein in deinem Bewusstsein und musst wissen, dass du göttlich bist. Dann heißt es, dass Avatar ein kraftvolles und klares Selbstentwicklungstraining ist. Also, wir sind jetzt dabei, uns zu Göttern zu entwickeln. Und ich habe das einfach auch die neue Gottheit genannt. Man könnte hier aber statt Avatar auch sagen, dann ich, die neue Gottheit, ich. Ich mache es selbst. Ich schaffe es. Oder, wie Harari sagt, wir. Avatar so heißt es, ist das Leben im Bewusstsein, eins mit der Quelle der Schöpfung zu sein. Die Quelle der Schöpfung und ich sind eins. Und da gibt es jetzt Meditationsformen, wo wir in mystischer Einheit sein sollen. Auch als Christen wird es uns gesagt, wir vereinigen uns mit dem Göttlichen und Gott und ich, wir sind in diesen Meditationsformen eins. Avatare zählen zu den wichtigsten Personen der ganzen Welt, so heißt es in der Esoterik. Ihre Aufgabe ist es, das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten, also zwischen der Geisterwelt und der realen Welt, zu bewahren. Deshalb wenden sich Esoteriker auch an ihre Engel oder an ihre Geistführer und so weiter, um von ihnen Weisung zu bekommen. Um dies zu können, haben sie als einzige Menschen die einzigartige Fähigkeit, alle Elemente, Wasser, Erde, Feuer und Luft, bändigen zu können. Und das, so sagen sie, dahin kannst du kommen. Und das da ist, soll ein langer Prozess sein, aber wenn du solche bestimmten Kurse mitmachst, dann geht das sehr viel schneller. Natürlich haben wir ja auch diesen Film, habe ich schon von gesprochen, aber da wird Martin noch ein bisschen was dazu sagen.
Also. Ja, die ist sehr bekannt gewesen, also ein Film, der am meisten eingespielt hat, von, ich glaube, fast alle Filmen der Zeiten. Auf jeden Fall geht es auch da um göttliche Wesen, die viel größer sind als wir, und ein Mann, der in diese Welt dann krank ist, wird in diese Welt hinein katapultiert. Da wird er hereinkommen und dann erfährt er eben diese Wesen, die ganz mit der Natur verbunden sind und auf diese Drachen da fliegen und so weiter und dann gegen das Böse ankämpfen, wie es eben so typisch ist. Ein durch und durch esoterischer Film. Nun ist Avatar aber auch ein Begriff, was im Internet immer mehr eine Rolle spielt. Das ist da eine künstliche Person oder eine Grafikfigur, die einem Internetbenutzer in der virtuellen Welt zugeordnet wird, beispielsweise in einem Computerspiel. Und das sind solche Bausteine für solche Avatare, wo man mit dann in dem Internet seine Spiele betreiben kann. Und da kann man Punkte gewinnen und dann kann man wirklich ganz tolle Dinge noch auf der Mütze und mit Federn und was mit einem besonderen Schwert oder was auch immer sich da verdienen, sodass man dann im Internet in diesen Spielen eine ganz besondere Nummer machen kann. Also ich sage das uns hier, wir können vielleicht, die meisten von uns, nicht so viel damit anfangen, aber als ich in der Freizeit gesprochen habe, mich in Kreis junger Leute gesetzt habe und mal fragt, ob sie auch bestimmte Bindungen in ihr Leben haben, da haben sie gesagt, oh, nee, sie werden alles frei. Bis ich dann Computerspiele angesprochen habe. Da habe ich dann mal salopp gewagt zu sagen, ob sie nicht um Wille der Nachfolger, und sie waren durchaus christlich geprägt, nicht diese Spiele und diesen riesen Zeitaufwand damit zu verbringen lassen könnten. Und auf einmal fingen die an zu drehen und zu winden wie ein Aal. Das würde ja aber sehr viel wert sein, da hätten sie viel Zeit und sogar Geld drin investiert, so sagt der junge Mann buchstäblich so. Ich dachte, was ist hier los? Ich sage, das spricht immer von einer Bindung, oder? Nun, das sind sehr reale Dinge. Man identifiziert sich in diesen Spielen mit seinem Avatar. Und da hat man dann Punkte gewonnen. Sogar in Christenkreisen wird das angeboten. Man kann dann einen Avatar nehmen und dann in der Bayerischen Landeskirche in einen Andacht Platz nehmen und da zuhören. Ja. Ob man selbst zuhört oder ein Avatar, das ist dann dargestellt. Jörg Dechert von ERF Medien, seinem Blog Pixelpastor. Vor 20 Jahren hätten viele das noch kritisch gesehen. Der erste Corona-Lockdown habe jedoch die Bedenken, Mahnungen und Warnungen beiseite gefegt. Jede Medienrevolution sei eine Chance für das Evangelium und dies gelte auch für das Internet. So kommen diese Dinge in allen Bereichen durch. Zurück zu Ehud. Es hat nun vielleicht ein Mann gegenüber, der voll war und auch leer. Der Bewusstsein seiner Macht, aber dann doch auch voll werden wollte mit neuer spiritueller Energie. Ein Wort von Gott. Und er hat sich mit all seiner leiblichen Fülle doch tatsächlich aufgestanden. Das erleichterte natürlich die Sache für Ehud enorm, weil ein sitzender Mann mit einem dicken Bauch in den Bauch zu stechen, das ist schwer, da kommt man gar nicht zum Ziel. Aber wenn sie aufstehen, immerhin, kann man besser bei der Sache rankommen, wo es dann tödlich wird. Also, er stand auf. Ein Wort Gottes. Und Ehud stand, oder vom Sitz, Entschuldigung, das ist das hat falsch geschrieben. Das war Egon. Da streckte Ehud seine linke Hand aus. Ist interessant, ja? Da kommt das Wort von links. Er streckt seine Hand aus, ja? Da erwartet er überhaupt nichts. Wenn rechte Hand aufgesteckt wird, das wäre gefährlich. Und er stand noch offener. Jetzt kommt das Wort von links. Nahm das Schwert von der rechten Hüfte. Nochmals, alles wichtig, was hier beschrieben steht. Ups, der rechte Hüfte, ein Schwert. Da haben wir gar nicht darauf gepasst, dass in der rechten Seite ein Schwert stecken kann. Ein Bild dazu. Und stieß es, das heißt das Schwert, ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge. Das Fett schloss sich um die Klinge. Man kann es sich so richtig vorstellen. Ja? Also sein Hand ging noch da mit. So, naja. Also. Denn er zog das zweischneidige Schwert nicht aus seinem Bauch heraus. Und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Das war das Wort Gottes. Ein zweischneidiges Schwert in einem dicken Bauch. Voll und leer. Verstehen wir? Das Wort Gottes war also Tat. Beachten wir es. Es war nicht irgendwie ein hochtrabendes Wort von wie toll er ein Avatar sei, der Egon. Nein, nein. Ein Tat. Ein Messer in den Bauch. Was, wenn er nicht nur halb zugestochen hätte? Das Fett, das heilt dann wieder aus und so weiter. Das kann man austauschen. Aber es musste bis hinten durch den inneren Organen kommen, sodass er daran sterben konnte. Was, wenn Gottes Wort nicht Tat wird? Können wir uns fragen? Das sind wichtige Fragen. Nun, ich war ja früher Buddhist und nachdem wir Christen geworden sind, habe ich noch immer die Buddha-Statuen ja, ein Stück weit geachtet. Ich hatte noch so ein kleines Bildchen und es war ja sogar eingesegnet von Lamas gewesen und so weiter. Das war eine mütterliche Buddha-Figur gewesen und ich dachte, das kannst du doch nicht einfach im Müll tun. Habe gedacht, okay, ich will es nie mehr behalten. Ich bringe das Bildchen eben zurück zu dem buddhistischen Kloster in Holland. Da gibt es einen Lama und den gebe ich dann ehrenvoll, sodass er das sinnvoll einsetzen könnte. Was ein blöder Gedanke. Ja. Habe es getan, ich wollte noch Ehre von dem Buddha. Ich habe so gesagt, ich sei Christ gewesen, geworden und so. Deswegen brauche ich das nicht mehr. Ich habe das schon bezeugt. Aber dann sind wir raus. Elke war nicht dabei, aber ich habe ihr Auto gehabt, so, damals hatte ich noch kein eigenes Auto und habe den Rückgang eingelegt und bin voll Kanne rückwärts gegen den Baumstrom gefahren. So, Baumstrom. So ein Beule in den Hinterteil. Naja, das war meine, das Wort Gottes an meine blöde Tat. Ehuds Flucht gelingt. Ehud ging in die Vorhalle hinaus, aber die Tür des Obergemachs hatte er hinter sich verschlossen und verriegelt. Als er hinausgegangen war, kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Da stehen sie, die Knechte. Oh. Da sagten sie, er bedeckt gewiss nur seine Füße in der kühlen Kammer. Wahrscheinlich ist der Geruch etwas daraus getreten. Und sie warteten übermäßig lange. Aber siehe, er, das heißt Eglon, öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Ups, was sehen Sie da? Und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Nun, das wird alles salopp, es ist ja schön, dass wir darüber lachen können, aber es war schon ein grausamer Anblick, den ich mache. Ehud aber war entkommen, während sie zögerten. Er war über die Götterbilder hinausgegangen und entkam nach Seira, über den Götterbildern hinaus. Und wir sehen, es ist offensichtlich eine Weile außerhalb seiner Residenz, es einen Ort gegeben hat, wo alle Götterbilder aufgestellt wurden. Nun hätte nun ein Gott, den Gott Israels, noch einen Platz da haben müssen, aber die Israeliten kamen ja nicht mit dem Bild, sie haben kein Bild gefunden. Aber er war an diesem Bild vorbeigegangen. Eglon hatte sich mit allen möglichen Göttern gefüllt. Und es geschah, sobald er heimgekommen war, stieß er ins Horn auf dem Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel zogen mit ihm vom Gebirge hinab und er ihnen voran. Und er sagte zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Sehen wir, Eglon hat einen Plan gehabt. Und dadurch, dass diesem Plan gelang, es war schon ein wahnwitziger Plan gewesen. Ehuds Plan. Aber indem es gelang, wusste er, Gott hat das alles gewirkt. Dass er allein da hätte hineingehen können, dass er den Eglon umgebracht hat, dass er hatte entkommen können. Unglaublich. Da wusste er, es ist von Gott. Das Wort Gottes war in dieser Tat tatsächlich Wort Gottes und Tat Gottes. So zogen sie hinab, ihm nach, und nahmen den Moabiten die Furten des Jordan und ließen niemand hinübergehen. Da wird er grimmig und klar in diesem Kontext. Und sie schlugen Moab in dieser Zeit an die 10.000 Mann, alles kräftige und kriegstüchtige Männer, nicht einer entkam. Denn bei diesen Völkern war es so, wenn der König dahin war, haben sie ihre Führergestalt nicht mehr gehabt und waren orientierungslos und waren leicht zu besiegen, diese große Verwirrung. So musste sich Moab an jenem Tag unter die Hand Israels beugen. Und das Land, damals gesagt, hatte 80 Jahre Ruhe. Wow! Was eine effektive Tat, ein effektives Wort Gottes. Amen. Herr, wir danken dafür, dass wir diese Geschichte betrachten konnten. Bitte nicht darum, dass wir diese Dinge an uns und in unserem Leben, unserer Gesellschaft anwenden. Und dass du uns Weisheit gibst, wie Ehud, mit links, Dinge zu beseitigen, die wir vielleicht früher noch ein Stück weit festgehalten haben bis heute. Bitte, Herr, öffne uns den Verstand und das Sehen und Erkennen aller dieser Dinge. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich. Amen. Amen.